Dazu begrüßt sie an diesem Morgen ganz herzlich an Jutta Engert. Und herzlich geht es weiter, beziehungsweise mit Herz-Kreislauf-Beschwerden aus naturheilkundlicher Sicht. Das ist das Thema heute, mit dem wir uns beschäftigen. Und Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind ja neben Tumorerkrankungen in den Industrieländern weiterhin auch die häufigste Todesursache, so die Experten. Ja, man könnte sagen, soweit so gut oder eben auch nicht so gut. Und dabei wollen wir es natürlich auch nicht bewenden lassen, denn die meisten Menschen denken wahrscheinlich in einem zweiten Schritt dann an ungesunde Ernährung und Lebensweise, die genau diese Herz-Kreislauf-Erkrankungen dann auslösen können. Aber dass auch Stress und eben die Seele im wahrsten Sinne des Wortes aufs Herz schlägt, das wird von der Medizin erst seit neuestem verstärkt wahr und ernst genommen. Das sogenannte Broken Heart Syndrom ist gefährlicher als angenommen, und so hat die Redewendung "Es hat mir das Herz gebrochen" auch tatsächlich eine ernstzunehmende Bedeutung. Den Herzschmerz gibt es also nicht nur in Filmszenen oder Liebesromanen. Aber die gute Botschaft zum Einstieg: Das Herz vergibt kleine Sünden viel eher als von vielen bisher angenommen. Besonders Erwachsene profitieren von einer signifikanten Verbesserung in dieser Herzensangelegenheit, wenn sie sich auf einen gesünderen Lebensstil einlassen. Kann man lesen auf einer Seite über Herz-Kreislauf-Beschwerden, auch aus naturheilkundlicher Sicht. Und da darf ich heute unseren Experten ganz herzlich begrüßen. Er ist im Studio in München. Herzlich willkommen, Josef Karl Schneider. Sie sind Heilpraktiker in eigener Praxis in Germering bei München und feiern in diesem Jahr auch ihr 10-jähriges Jubiläum.
Ja, das ist richtig. Vielen Dank, dass ich wieder hier sein darf. Und ich freue mich, wenn ich Ihnen den ein oder anderen Tipp geben kann, der, wie man so schön sagt, herzpflegend ist.
Herzpflege, das hört sich gut an und interessant. Da gibt es viel zu sagen offensichtlich. Und zwar eben rundherum, so ganzheitlich. Und das ist ja auch Ihr Spezialgebiet. Sie sind Heilpraktiker. Sie sind auch ausgebildet als Hildegard-Therapeut und Hildegard-Gesundheitsberater. Und ja, haben auch viele andere Verfahren noch darin Ausbildungen gemacht. Und wenn wir heute über das Herz sprechen, dann ist das ja so, in allen Kulturen hat das Herz so eine ganz besondere Bedeutung als Zentrum des Lebens oder auch Sitz der Seele, der Ort, wo sich auch alle psychischen Konflikte spiegeln. Herr Schneider, welche Bedeutung hat das Herz?
Also wenn wir es mal ganz objektiv betrachten, dann ist das Herz einmalig. Und zwar in jeder Hinsicht. Es ist sozusagen unser Taktgeber, unsere Schlaguhr in unserem Leben. Und es gibt für das Herz keine Redundanz. So wie bei der Lunge, zweiter Lungenflügel, Niere, zweite Niere, Gehirnhälfte, zweite Gehirnhälfte und so. Das gibt's alles beim Herzen nicht. Das ist einmalig im Aufbau. Es besteht aus gestreifter und glatter Muskulatur. Das erkläre ich später noch, was das bedeutet. Es ist ein Teil sozusagen eines Sicherheitssystems im Körper. Es ist nämlich mehrfach abgesichert. Es gibt da den berühmten Sinusknoten, wo dann auch der Herzschrittmacher eingesetzt wird, den AV-Knoten, das Hirschsche Bündel. Man kann sich das vorstellen wie eine römische Trireme, ja, also dieses Kriegsschiff der Römer, wo es drei so Ruderbänke übereinander gab. Das oberste ist sozusagen der Sinusknoten, das sind die meisten Ruderer drin, größer als 60 Schläge pro Minute. Dann kommt der AV-Knoten, der sitzt in der Herzmitte ungefähr, der kann auch noch so 40, 50 Schläge zustande bringen. Und dann kommt zum Schluss das Hirschsche Bündel, das ist erst relativ spät entdeckt worden. Auch da komme ich später noch drauf zu sprechen, gehört auch zum Reizleitungssystem und schafft immerhin noch 30 Schläge. Also um diese Trireme oder besser gesagt das Herz in unserem Bild zum Stehen zu bringen, da gehört es wirklich, da muss viel passieren. Und so ist das auch vom Schöpfer angelegt. Gott hat das Herz als eine Art Hochleistungsmaschine erfunden. Ich möchte hier mal eine Zahl sagen. Die Herzleistung eines 80-Jährigen beträgt bei einem Durchschnittspuls von 70 Schlägen, aber da kommen wir später, im Puls kommen wir später noch, rund 2,3 Milliarden Schläge im ganzen Leben. Das ist also wirklich eine Hochleistungsmaschine, die für den Erhalt des Lebens ausgelegt ist. Ja, also einzigartig in jeder Hinsicht. Und es besteht, wie gesagt, aus gestreifter Muskulatur. Das ist so wie bei den Armen und Beinen. Das ist also eine Art willkürliche Muskulatur, die wir mit unserem Willen zum Beispiel verändern, kontraktieren und auch wieder entspannen können. Und es besteht aus glatter Muskulatur. Und das ist eben eine unbewusste Muskulatur, die am vegetativen Nervensystem dranhängt, unwillkürlich. Und das, mit dem werden wir uns nachher noch ganz intensiv beschäftigen, weil die Bedeutung des Vegetativums, das hatten Sie kurz in der Anmoderation gesagt, wird in der Medizin, auch in der Schulmedizin, immer wichtiger.
Soweit einmal einen kurzen Überblick über das Herz. Was macht es, was leistet es vielleicht nochmal?
Ja, also wie gesagt, seine Pumpleistung zum Beispiel beträgt 0,8 Liter pro Schlag. Das sind 800 Milliliter. Das ist relativ viel. Und es ist, wie gesagt, abgesichert durch dieses Anregungssystem, von dem wir gesprochen haben. Und die Steuerung erfolgt im ältesten Teil des Gehirns, also praktisch in dem Teil des Gehirns, der für die innersten Funktionen des Körpers zuständig sind. Und lustigerweise, man hat früher diesen Nervus vagus, der zum vegetativen Nervensystem geht, hat man in der Frühzeit der Schulmedizin überhaupt keine große Bedeutung zugewiesen, weil man immer gesagt hat, ja, dieser Hirnnerv ist zwar vorhanden, er hängt auch irgendwo überall drin, aber wir können ihm keine eindeutige Funktion zuweisen, so wie fürs Auge, Nervus opticus und so weiter und fürs Hören oder für die Nase. Man hat so keine richtige Verwendung für den gehabt. Und zwischenzeitlich kommt es immer mehr heraus, dass er möglicherweise der wichtigste Hirnnerv ist, der auch am tiefsten in unser Hirn hineingeht, weil er nämlich wirklich diese vegetativen Aufgaben übernimmt. Und wenn wir mal so einen Vergleich machen, so ein bisschen schauen, wie das so am Tag abläuft, dann stellen wir fest, dass die vegetativen Funktionen deutlich mehr sind als die Funktionen, die wir willkürlich, also mit dem Willen ausführen. Und deswegen ist das so wichtig, dass wir uns das dann nachher noch genauer anschauen.
Soweit erstmal zu der Bedeutung des Herzens. Aber auch die Seele spielt ja eine große Rolle und wirkt auf das Herz. Wie reagiert denn das Herz da?
Also man weiß, dass psychosomatisch gesehen ist das Herz das am schnellsten reagierende Organ. Und zwar reagiert es vornehmlich auf emotional indizierte Erlebnisse. Ich erzähle Ihnen mal ein Beispiel, wenn Sie in der Dunkelheit durch den Wald fahren und da hüpft dann ein Reh über die Straße, das gerade noch so im Strahlungskegel ihres Scheinwerfers sehen können, dann erschrecken sie sich ganz furchtbar und sie greifen sich automatisch und unwillkürlich ans Herz. Da hat sich noch niemand an den Kopf gefasst, glaube ich. Und das ist ein Zeichen dafür, wie schnell, wie unmittelbar der Kontakt unseres Herzens mit der Umwelt ist. Man hat das übrigens messen können. Es gab einen Arzt bei der NASA, einen gewissen Dr. Savan Schreiber, der war ein franko-kanadischer Arzt, der bei der NASA gearbeitet hat und eigentlich untersuchen sollte, psychologisch und psychosomatisch, wie es den Astronauten so geht. Und er hat festgestellt, dass mit zunehmender Zeit, die diese Leute im All verbringen, dieses Gleichgewicht zwischen Sympathikus und Parasympathikus, weil es sind die beiden Stränge, die zum vegetativen Nervensystem gehören, immer weiter auseinandergehen. Das liegt einfach daran, wir sind nicht gebaut, um da oben zu leben. Und das, was wir erleben in unserer Umwelt, wird von uns von zwei Systemen angeschaut. Das eine ist sozusagen unser Denkapparat, unser Hirnhirn. Und das andere ist unser Herzgeflecht, unser Herzhirn. Und die beiden kommen dann ein bisschen aus der Synchronisation. Und ein Verfahren, Sie hatten vorhin erwähnt, dass ich eigene Verfahren entwickelt habe. Ein Verfahren, was ich entwickelt habe, ist das EBR, dieses Emotional-Balance-System, bei dem versucht wird, eben diese Synchronisation zwischen Herz und Hirn, wenn Sie so wollen, wiederherzustellen. Und das hat ganz große Auswirkungen darauf, wie man zum Beispiel vegetative Erkrankungen, insbesondere die das Herz angehen, nervöses Herz, auch beim nervösen Darm, bei den nervösen Magen, bei allen nervösen Erkrankungen hat das eigentlich einen sehr positiven Effekt.
Da kommen wir noch darauf zu sprechen, wenn wir uns auch an die Therapie machen. Aber wenn man so sagt, ja, Herz-Kreislauf-Beschwerden aus naturheilkundlicher Sicht, was heißt das denn im Gegensatz oder auch im Vergleich zu einer rein schulmedizinischen Sicht?
Also die schulmedizinische Sicht geht natürlich auf die Herzfunktion. Also es gibt tatsächlich eine physische Herzgesundheit, wenn Sie so wollen. Diese physische Herzgesundheit hat eben zu tun mit dem mit der Schlagkraft des Herzens, mit diesem Reizleitungssystem, von dem ich gesprochen habe. Und wenn da irgendwas nicht stimmt, entweder bei Herzklappen oder beim Septum, das ist also diese Teilung, die Mittelteilung des Herzens in rechte und linke Herzkammer, oder bei Arrhythmie, was sehr häufig ist bei älteren Menschen, dass sich da im Laufe der Zeit eine Arrhythmie herausbildet, dann muss der Kardiologe heran, es muss der Spezialist fürs Herz heran, denn es muss untersucht werden, ob hier ein, wenn Sie so wollen, technischer, mechanischer Schaden vorliegt. Und die Naturheilkunde, die interessiert sich eigentlich mehr für diesen ja psychosomatischen Anteil, den Herzhirnanteil, den ich vorhin erwähnt habe. Da geht es mehr um die Qualität der Herzgesundheit. Da kommt dann so etwas zum Tragen, wie zum Beispiel die Lebenssituation, der Lebensstil, Lebensgewohnheiten. Da kommen verschiedene Kuren in Frage, die Hildegard zum Beispiel entwickelt hat oder die überhaupt in der Klosterheilkunde entwickelt wurden. Die stelle ich nachher noch vor. Da kommt auch vor der ganze Bereich, den ich mal mit Kontemplation zusammenfassen möchte. Und da berühren wir direkt auch den Bereich des Glaubens und den Bereich des Gebets. Also auch hier kann Herzgesundheit verbessert werden. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, die natürlich außerhalb der Apparatemedizin liegt. Also ich würde mal sagen, Schulmedizin kümmert sich hauptsächlich um den technischen Aspekt und die Naturheilkunde mehr um den immateriellen Aspekt ums Herz herum, den ich als gerne als Herz-Hirn bezeichnen möchte.
Also die beiden Bereiche, also Körper, Seele, die da hineinreichen. Und wenn ich Sie jetzt, Herr Schneider, nach den Ursachen frage, weil das ist ja nun auch immer noch häufigste Todesursache, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wie würden Sie das denn zusammensehen? Was kommt da alles zusammen? Was spielt da eine Rolle?
Also technisch gesehen sind es natürlich alle Gifte, die sozusagen auf unseren Körper einwirken, insbesondere Nikotin und Alkohol. Das sind die zwei ganz großen Gifte. Aber man weiß heute auch zum Beispiel, dass die Luftverschmutzung eine große Rolle spielt, dass die Art und Weise, wo wir leben, also ob wir zum Beispiel in den Städten leben oder ob wir auf dem Land leben, die Luftqualität insgesamt spielt da eine große Rolle. Das ist also, sagen wir mal, so der messbare Teil. Der vielleicht nicht so messbare Teil, obwohl es gibt, muss ich dazu sagen, es gibt also eine Möglichkeit, die sogenannte Herzratenvarianz zu messen. HRV nennt sich das. Das ist auch nach dem Sabanschreiber-Modell entwickelt worden. Und da wird jetzt nicht so sehr wie beim EKG, also Vorhof, Anregung, Hauptkammer, Auswurf und so weiter praktisch dargestellt, sondern das, was dargestellt wird, ist die Reagibilität des Herzens. Und das spielt eine ganz große Rolle, wenn wir mal schauen auf dieses Beispiel mit dem Reh vorhin oder überhaupt mit diesem Herz-Hirn-Situation, die schnellst reagierende Organe auf emotional indizierte Erlebnisse. Und da spielt dieses HRV eine große Rolle. Es gibt eine Organisation, also ohne, dass sie jetzt irgendwie Profit machen möchte, Non-Profit-Organisation in den Vereinigten Staaten, in Kalifornien, die sich mit dieser Technik auseinandergesetzt hat, wie man das HRV am besten messen kann, und hat also auch ein Programm entwickelt, das ich also auch in meiner Praxis benutze. Man kann sehr schön erkennen, wie diese, sagen wir mal, vegetative Steuerung am Herzen funktioniert. Das kann man also wirklich als Kurve darstellen. Und wenn man jetzt eine Behandlung zum Beispiel vornimmt, kann man auch den Erfolg dieser Behandlung dadurch dokumentieren. Das ist eigentlich sehr schön. Aber wie gesagt, es ist keine übliche Messmethode, sondern es ist eine Messmethode, die sich hauptsächlich auf das Vegetativum bezieht.
Und die damit dann auch die sogenannte immaterielle Herzgesundheit in den Blick nimmt?
Ja, ich würde schon sagen, also das ist zumindest eine der wenigen Messmethoden, wo man jetzt sagen könnte, da gibt es eine Berührungsfläche zwischen der schulmedizinischen Herangehensweise und naturheilkundlichen Herangehensweise. Wie gesagt, die Bedeutung dieser für die Herzfunktion so entscheidenden Steuerungseinheiten, die mit dem Herzgeflecht zu tun haben, ist in den letzten Jahren wirklich drastisch aufgefallen, weil die Herzinfarktrate nämlich in den westlichen Ländern immer weiter nach oben gegangen ist und immer mehr junge Menschen betroffen hat. Man hat ursprünglich nämlich den Herzinfarkt irgendwo in die Schublade getan, schwerer Raucher, viel zu viel Alkohol und zu dick und über 60 Jahre alt. Das stimmt heute nicht mehr. Heute kann man sagen, dass der Stress, das getaktete Leben, das wir heutzutage im Alltag haben, wahrscheinlich hauptsächlich auf diesen vegetativen Anteil wirkt. Und wenn es da hakt, dann kann es wirklich zu schweren Störungen kommen. Ich selbst habe einen sehr guten Freund noch aus Studientagen, der mich jetzt erst vor kurzem angerufen hat. Er liegt im Krankenhaus, weil er da Stents eingesetzt bekommt, weil er einen Hinterwandinfarkt hat, der sehr gefährlich ist. Also das hat mich sehr getroffen, weil er ist 2 Jahre jünger wie ich. Und irgendwo ist das eine Sache, die immer mehr überhand nimmt. Und wenn ich dann so in seine Lebenssituation geschaut habe, in die Art und Weise, wie er gelebt hat, welchen Stress er auch gehabt hat, auch beruflich und so weiter, dann muss ich sagen, also auch wenn das jetzt komisch klingt, aber es wundert mich eigentlich nicht. Es ist wirklich so, dass wenn wir über Herzgesundheit sprechen, dann müssen wir ganz viel über Emotionen sprechen, wir müssen ganz viel über Stressabbau sprechen und auch den Umgang mit Stresssituationen wieder neu erlernen. Schauen Sie, früher war das so gewesen, ich sage immer, das ist mein Säbelzahntiger-Beispiel. Wenn ich dem entkommen bin, dann habe ich mich ausruhen können und bin wieder runtergekommen. Aber wenn der Chef ständig, Entschuldigung, wenn ich das so sage, der Chef ständig im Raum steht, dann ist der Säbelzahntiger ständig sichtbar. Und das führt zu einer Reaktion des Sympathikus. Ich sage immer, das führt zu einer Verschiebung in die sympathogene Körpersituation, die auf Dauer, dieser Dauerstress, dann eben auch zu solchen Schäden führen kann.
Sagt Josef Karl Schneider, Heilpraktiker aus eigener Praxis Namvita, Praxis für Naturheilkunde in Germering bei München. Auch ausgebildet als Hildegard-Therapeut sind Sie, und Herz-Kreislauf-Beschwerden aus naturheilkundlicher Sicht ist das Thema hier heute in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Und wenn ich das so richtig heraushöre, dann sind Sie durchaus auch der Meinung, dass man den Blick heute bei Ursachen für Herz-Kreislauf-Erkrankungen auch mehr den Stress und diese Seite, die Emotionen und die Verarbeitung in den Blick nehmen muss. Denn wie Sie sagen, das durchschnittliche Alter beim Herzinfarkt, das nimmt seit Jahren stetig ab. 1995 waren es nur 4% der Herzinfarktpatienten jünger als 50 Jahre. 2010 sind es aber mittlerweile 11% der Herzinfarktpatienten, die jünger als 50 Jahre sind. Herr Schneider, das heißt also, was wir jetzt so vielleicht heute erwartet hätten, dass wir uns wieder so ein bisschen einjustieren in der Reduktion von Gewicht und Steigerung von Bewegung, richtige Ernährung, Fastentherapie, Wohlordnungstherapie, Hydrothermo, Bewegungstherapie, das gehört ja auch alles in diese 5 Säulen bei Kneipp zum Beispiel hinein. Aber wie kann man die Herzgesundheit aus Ihrer Sicht, also auch aus dieser Stressbewältigungssicht, denn erhalten und wiedererlangen?
Also ich sage immer, man muss in der Lage sein, in seinen Alltag kleine Fluchten einzubauen. Entschuldigung, wenn ich diesen Buchtitel ein bisschen verhunepiepel oder zurechtdrehe. Es ist tatsächlich so, wir dürfen es nicht in unserem Leben dazu kommen lassen, dass wir mehr oder minder immer um dieselbe Sache kreisen. Gerade Menschen, die beruflich sehr eingespannt sind, können nicht abschalten. Ja, die fahren nach Hause, das Handy tut ja noch so ein zusätzliches heutzutage. Sie müssen sich vorstellen, sie haben ja die Arbeit ständig dabei, weil sie ja diesen Computer ständig mit sich rumtragen, der die Verbindung hält mit ihrer Firma. Nicht umsonst werden ja jetzt schon gesetzliche Forderungen laut, dass die Leute im Urlaub wenigstens nicht erreichbar sein sollen oder, wenn es irgendwie geht, Zeiten haben, wo sie nicht erreichbar sein wollen. Und das ist eine ganz entscheidende Sache. Diese kleinen Fluchten, diese Zeiten für mich, diese Zeiten, wo ich ganz runterkommen kann, wo ich ganz wegkommen kann, das spielt eine immer größere Rolle heutzutage. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal einen Film über die Tokioter U-Bahn gesehen haben. Die armen Menschen dort in Japan, die arbeiten stundenmäßig sehr viel mehr, weil sie das wollen, nicht weil sie es müssen. Und die schlafen dann in der U-Bahn. Das Problem ist, man kann in der U-Bahn nicht schlafen, also nicht wirklich. Also das Herzhirn kann dort nicht schlafen, weil alle 5 Minuten eine neue Station angesagt wird, weil es rumpelt und rattert, weil die Leute vielleicht doch irgendwie reden in der Nachbarschaft. Was wir brauchen, ist Kontemplation. Das ist wirklich ein ganz, ganz altes Prinzip, das ja auch bei den Benediktinern immer und bei allen Orden eine große Rolle spielt. Dass der Rückzug vom Alltag und die Hinwendung zu Gott, die Hinwendung im Gebet, in der Meditation zu Gott. Hildegard sagt ja, dass das Herz ein kontemplatives Organ ist, das eine direkte Verbindung zu Gott hat. Sie sagt wörtlich, Gottes Ohr liegt an unserem Herzen. Wir müssen mal schauen, wie viele Beispiele es gibt aus Sagen und Mythen, aber auch aus Religion, in dem das Wort Herz eine große Rolle spielt. Und der Volksmund hat bei mir sowieso immer recht. Alles, Sie hatten vorhin erwähnt, gebrochenes Herz, Broken Heart Syndrom. Die ist am gebrochenen Herzen gestorben, sagt man, oder so irgendwas. Das sind alles Dinge, die der Volksmund schon lange kennt. Es hat sich herausgestellt, in meiner Praxis herausgestellt, wenn wir das Herz als kontemplatives Organ ansehen, wenn wir in unseren Alltag kleine Fluchten einbauen können, gemeint sind wirklich Zeiten, wo ich mich von der Umwelt oder von dem Alltag abwende und Gott hinwende, in Stille und im Vertrauen, dann kann ich über dieses Vertrauen und über das Vergeben in meinem Herzen und über das Verschenken von Liebe aus meinem Herz, diese 3 Vs, sage ich mal, Vertrauen, Vergeben, Verschenken, kann ich mein Herz wieder beruhigen. Weil das Herz genauso viel von der Umwelt aufnimmt wie mein Gehirn. Nur verarbeitet es hauptsächlich die Emotionen. Und die kann ich, wenn ich sie Gott präsentiere, am ehesten beruhigen und abbauen. Es gibt in unserem Leben immer wieder Situationen, wo das notwendig ist. Also diese Herzensschau. Es gibt ja in der katholischen Welt ja auch das Herzensgebet. Das sind alles solche Sachen, die darauf hinweisen, wie wichtig das ist.
Die Herzensschau, das Herzensgebet, der Volksmund hat immer recht, sagen Sie. Und da gibt es ja auch genug Redewendungen, wie etwa, mir schlägt das Herz bis zum Halse oder das Herz wird mir schwer oder mir ist das Herz auch in die Hose gerutscht. Oder manch einer trägt sein Herz auch auf der Zunge oder auch gar nicht. Also alles Aussagen darüber, wie wichtig das Herz ist und wie wichtig, wie Sie sagen, auch die Kontemplation ist, die Fluchten, die wir uns in den Alltag hineinbauen sollen. Und was es dann noch alles gibt, wie man das konkret vielleicht auch erlernen kann, also Strategien zur Stressbewältigung zum einen und Mittel zur Herzgesundheit, dem wollen wir uns gleich nach der Musik hier noch genauer zuwenden. Herz-Kreislauf-Beschwerden aus naturheilkundlicher Sicht hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Aus dem Studio in München ist zugeschaltet Josef Karl Schneider, er ist Heilpraktiker bei Germering in seiner Praxis Namvita, Praxis für Naturheilkunde. Mein Name ist Anjuta Engert und wir haben schon vieles über das Herz in den Blick genommen als Taktgeber, als Schlagwort in unserem Leben, auch ganz besonders als ein Organ, das am schnellsten alle Emotionen aufnimmt und verarbeitet. Und Sie sagen, Herr Schneider, Stress ist heute die Hauptsache für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Es ist wichtig, dass wir wieder Zeiten für uns einplanen, dass wir in die Kontemplation kommen, in den Rückzug vom Alltag, in die Hinwendung zum Gott. Gottes Ohr liegt an unserem Herzen. Wenn wir das mehr berücksichtigen, dann kann sich auch mehr Herzgesundheit daraus ergeben und die 3 entscheidenden Vs für eine gute Herzgesundheit sind Vertrauen, Vergeben und Verschenken. Und auch Sie sind eingeladen, sich hier zu Wort zu melden unter der 089517008008. Und das hat Frau Woltes bereits getan, die ich jetzt hier in der Sendung begrüßen darf. Hallo.
Ja, guten Morgen, Woltes.
Guten Morgen.
Ja, guten Morgen, Herr Schneider. Ich habe eine Frage und zwar, ich bin schon seit Jahren, also Vormittag immer sehr, sehr müde. Ich habe so das Gefühl, ich komme überhaupt nicht in den Gang und versuche es natürlich mit Kaffee und Bewegung und auch diese diese Tropfen, die es da gibt, Korodin und so weiter, aber es hilft nicht so richtig und ja, es geht schon Jahre und ich bin dann oft erst Nachmittag, nachdem ich Mittagsschlaf gemacht habe und so, habe ich so das Gefühl, dann wird es besser mittags, aber ansonsten ist ständig diese Müdigkeit da und ja, der Kaffee hilft nur bedingt. Nach kurzer Zeit bin ich wieder müde. Da wollte ich Sie fragen, ob Sie mir da noch einen Rat hätten.
Also es ist so, ich kann gleich sagen, den Kaffee können Sie eigentlich weglassen. Weil der Kaffee das gar nicht leisten kann, was Sie da so gerne von ihm hätten. Ich weiß, dass ganz viele Leute das sagen, Kaffee macht wach. Da gibt's dann wieder Studien, die sagen nein. Dann gibt's wieder Studien, die sagen ja. Generell gilt, alle Nahrungsgifte, die wir zu uns nehmen, alle Genussgifte, sagt man, glaube ich, sind für das Herz nicht zuträglich. Das muss man einfach so stehen lassen. Wir haben vorhin gerade gesagt, der Stress und so weiter ist einer der Hauptgründe für die Problematiken. Es ist natürlich auch eine physiologische Sache. Also dass die Kardiologen halt immer wieder feststellen, dass zum Beispiel Herzrhythmusstörungen auch eine organische Ursache haben können. Nicht selten sind es solche Gifte, die man über lange Jahre konsumiert hat, die dann solche Probleme bringen können. Also in Ihrem Fall hört sich das ein bisschen nach, ich hätte jetzt mal so ganz volkstümlich gesagt, nach Erschöpfung an. Vielleicht sollten Sie mal, wenn Sie Ihren Hausarzt oder Ihren Heilpraktiker besuchen, mal darüber sprechen, welche Möglichkeiten es für Sie gibt, dass Sie aus diesem Erschöpfungszustand herauskommen. Sie erholen sich offenbar über Nacht nicht oder nicht richtig. Da muss auch mal untersucht werden, ob da eine Schlafapnoe zum Beispiel vorliegt. Dann können Sie mal so ein 24-Stunden-EKG machen lassen, um zu schauen, ob das vielleicht Blutdruckattacken sind, die ein Problem machen oder Herzrhythmusstörungen, über die wir schon gesprochen haben. Wenn das alles nicht der Fall ist, alles ohne Befund ist, dann sollten Sie darüber nachdenken, woher das kommt, dass Sie so erschöpft sind, obwohl Sie eigentlich schlafen. Und das kann sehr viel zu tun haben mit dem Unterbewusstsein. Vielleicht ist es dann notwendig, dass Sie mal Exerzitien machen, dass Sie vielleicht sich eine CD zu Hause besorgen mit Texten aus der Bibel oder mit Psalmen, dass Sie, wie gesagt, eine kleine Flucht suchen, vielleicht schon am Abend, wenn Sie relativ munter sind, und diese kleine Flucht dazu verwenden, um in diese Erschöpfung hineinzufühlen und die Ursachen vielleicht selbst herauszufinden oder vielleicht holen sich auch Hilfe, der Ihnen dabei hilft, damit Sie am Schluss wieder das Gefühl haben, ich habe einen normalen Tagesrhythmus. Er ist nicht vollständig verstellt, weil ich mich in der Nacht nicht richtig erholen kann. Das erlebt man übrigens häufiger. Also ich würde Ihnen vorschlagen, lassen Sie den Kaffee mal einfach weg. Ersetzen Sie den Kaffee mal durch ein Gebet und danach vielleicht Bewegung und frische Luft, darüber das haben wir schon gesprochen. Und schauen Sie mal, woher kommt diese Erschöpfung. Das ist das, was ich so ein bisschen raushöre aus dem, was Sie sagen.
Dankeschön, Frau Woltis. Alles Gute Ihnen bei der Umsetzung, der zahlreichen Tipps. Und weiter geht's jetzt hier, da sich noch viele gemeldet haben, mit Herrn Deuter, den ich in der Sendung begrüßen möchte. Guten Tag.
Ja, hallo, grüße an alle beiden und alle Zuhörer.
Grüß Gott.
Erstmal beipflichten auf die erste Antwort, die Sie gegeben haben und insbesondere die ganze Sendung. Also, Sie haben sehr viel beigetragen. Ich weiß nicht, wie ich das in 2 Minuten zusammenfassen kann. Also, ich möchte schon mal das, was mir sofort angesprochen hat, diese Taktgeber. Es gibt äußere Taktgeber und es gibt innere Taktgeber. Und das ist für mich eine Dissonanz, dass wir erleben in unseren sogenannten Krankheitsbildern. Ich rede nicht von Krankheitsbildern, sondern ich rede von Symptomen. Kostbaren Symptomen, die auf etwas hinweisen. Und das möchte ich nie, zu keiner Zeit verfluchen, bekämpfen, sondern ich möchte schauen, genauso wie Sie vorhin gesagt haben, wo kommt das eigentlich her? Und welche Lebensweise ist eigentlich das Ergebnis unserer hiesigen Gesellschaft? Eine äußere oder eine innere Lebensweise? Und seit wann ist das bekannt? Also wenn ich kenne viele indogene Völker, wenn ich dort bin, ja, ich bin ein ganz anderer Mensch.
Ja, das glaube ich Ihnen.
Das ist.
Wo kommen Sie her, darf ich fragen?
Was bin ich der Baum, da bin ich der Wurm, da bin ich alles, da bin ich mit allem verbunden.
Ja. Sagen Sie, woher kommen Sie normalerweise, also Ihre Heimat?
Meine Heimat ist Serbien.
Serbien.
Aber ich habe damit nichts zu tun. Ich bin viel um die Welt gereist, insbesondere in Südamerika.
Ja.
Und in Asien.
Gut, also wie dem auch sei, jedenfalls ist, Sie haben andere Kulturen kennengelernt, die Ihrer inneren Uhr besser entsprechen, die Ihre inneren Taktgeber eher synchron sind als jetzt unser Leben. Das Ihnen bleibt gar nichts anderes übrig, als entweder in so ein Land zu ziehen und zu sagen, okay, da fühle ich mich wohl. Möglicherweise stellen Sie aber fest, dass dann die Uhren dort vielleicht doch anders gehen, als man das nur bei so einem kurzen Besuch feststellen kann. Für Sie ist es, glaube ich, wichtig, wirklich diese inneren Fluchten zu suchen. Schauen Sie, dass Sie sich Literatur besorgen, geistliche Literatur oder auch andere Literatur oder auch Literatur aus Ihrem Geburtsland, wo Sie abschalten können, wo Sie einfach sagen können, jetzt bin ich nicht erreichbar, auch nicht für den Trubel, der mich umgibt, sondern ich komme jetzt mal einfach zur Ruhe. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, wie kann ich denn in einem Alltag, in einem Berufsalltag, das ist ja immer eine Frage, die an mich herangestellt wird, wie kann ich denn in einem Berufsalltag das machen, was Sie mir da vorgeschlagen haben? Und dazu bringe ich immer ganz gerne das U-Rohr-Beispiel. Ein U-Rohr, wissen Sie, ne? Das ist auf so ein U-Teil, was auf beiden Seiten offen ist. Und auf der einen Seite ist der Sympathikus und auf der anderen Seite ist der Parasympathikus. Das sind die beiden Äste von dem vegetativen Nervensystem. Und in unserer Welt, in unserer gestressten Welt, haben wir ganz viel Flüssigkeit sozusagen auf der sympathischen Seite. Wir müssen versuchen, auf der anderen Seite wieder einen Ausgleich zwischen diesen beiden Flüssigkeiten herzustellen. Wie mache ich das? Nicht mit Kaffee, sage ich hier in die Runde. Also wer immer zuhört, Kaffee ist verkehrt. Und auch Sport in übertriebener Art und Weise. Ja, also wenn ich vor der Arbeit zum Joggen gehe, dann habe ich mein Herzsystem bereits schon auf Hochleistung getrimmt. Klar, tue ich mir dann leichter in der Arbeit, weil ich das dann nicht mehr so merke. Dafür bin ich aber am Abend platt. Denn ich habe zwei Arbeiten geleistet. A, den Sport und B, die Arbeit. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns überlegen, wie kann ich die parasympathische Seite pflegen? Und da gibt es Leute wie ich, die jetzt nicht unbedingt gerade so asketisch leben wollen, die ganz gerne essen. Und ich sage Ihnen etwas, da sagt der Volksmund auch wieder das Richtige, dass nämlich gut Essen und Trinken Leib und Seele zusammenhält. Das ist tatsächlich so. Und wenn Sie mal in das Leben, kontemplative Leben, auch von Ordensleuten hineinschauen, die haben feste Essenszeiten. Wie oft wird in unserer hektischen Welt das Mittagessen ausfallen gelassen? Oder man isst am Abend viel zu viel? Oder man stopft sich am Abend mit irgendwas anderem voll. Oder man vergisst das Frühstück. Man geht ohne Frühstück aus dem Haus. Wäre mir heute Morgen auch beinahe passiert. Hat mich aber mein Hund erinnert, dass das nicht geht, weil er auch frühstücken möchte. Verstehen Sie, diese Dinge sind wahnsinnig wichtig, dass wir die parasympathische Seite, und dazu gehört gut essen und trinken, dazu gehört Musik hören, dazu gehört lesen, dazu gehört eine Arbeit zu tun, die ich gerne mache. Nicht immer nur Stress.
Also all die Dinge auch kultivieren, wie Sie
kultivieren,
sagen.
Kultivieren,
also gut essen und trinken, also heißt ja dann auch das Zelebrieren.
Zelebrieren, genau.
Oder sich Mühe geben, Zeit investieren, in eine schöne Mahlzeit, dann auch für das Auge ansprechend und auch etwas, was natürlich auch schmeckt.
Genau. Wenn ich also das kleine Flug.
Darf. Aber wir haben jetzt auch ganz viele Hörer, deshalb möchte ich gut, einfach gut. Ein bisschen den Faden.
Ich hoffe, es hat Ihnen geholfen, aufgreifen.
Herr. Gut. Das hat bestimmt geholfen. Danke, Herr Deuter. Alles Gute Ihnen. Und jetzt haben wir eine anonyme Hörerin in der Leitung, die ich hier begrüßen darf. Hallo.
Ja, hallo. Herr Schneider, ich habe seit mehreren Jahren im Brustkorb starke Schmerzen, die nehmen immer mehr zu. Bei der leisesten Leistung, wenn ich auch nur spazieren gehe, kriege ich der Schmerz mir durch das ganze Brustkorb, den Hals hoch, linke und rechte Armseiten sind dann befallen. Und die Abstände, wo ich keine Schmerzen habe bei der geringsten Leistung, die werden immer kürzer. Ich sage deshalb Brustkorbschmerzen, weil ich verschiedene Herzuntersuchungen machen ließ, MRT, Herzkatheteruntersuchung. Und immer hatte ich in diesem Moment auch diese starken Schmerzen. Aber man konnte trotzdem nichts am Herzen so feststellen. Ich hatte zwar den Schmerz, aber die konnten sich keine Ursachen erklären.
Ja.
Tatsache ist aber, dass ich durch eine extrem schwere Familienkrise immer so einen Schmerz hatte, viele Jahre hindurch, oder so einen Stress hatte. Ich denke Cortisol und ja, was auch immer der Stress alles auslöst. Und da hatte ich das Gefühl, mein Herz wird zerquetscht. Und das war über viele Jahre. Und ich brachte mich auch immer in eine extreme Hektik hinein. Ja. Um nicht nachdenken zu müssen, hatte ich mir ganz viel aufgeladen, habe Schlafstörungen und so weiter. Jetzt hat sich mein Leben wieder normalisiert. Ich bin fest im Glauben, mache Exerzitien, nehme mir die Zeit zum Gebet, auch zur Verzeihung. Und ja, das ist jetzt auf jeden Fall meine Situation. Aber die Schmerzen sind halt leider Gottes immer da.
Und also die Zeiten werden Leistung trotzdem habe. Geringer. Also trotzdem Sie das alles machen, werden die Zeiten, wo das auftritt, kürzer.
Die werden immer ja, gut. Genau.
Also hier an dieser Stelle muss ich natürlich schon sagen, wenn Sie die Möglichkeiten, die ich genannt habe, um die parasympathische Seite zu pflegen, schon so sehr genutzt haben, dann würde ich an dieser Stelle doch sagen, es muss vielleicht doch eine organische Ursache haben. Weil wenn diese Beschwerden in ihrer Zeitabfolge kürzer werden, dann heißt das, dass der Fehler, der der Sache zugrunde liegt, sich ausweitet. Das muss jetzt nicht unbedingt am Herzen liegen. Ich möchte Sie bitten, dass Sie mal zu einem, entweder zu einer Mayo-Klinik, also die ja so ein großes diagnostisches Feld zur Verfügung hat, oder also zu einem Spezialisten für innere Medizin gehen und sich mal das Sternum anschauen lassen. Das ist der vordere Teil unseres Brustkorbs. Der ist mit Hunderten von Sensoren und Nerven verbunden. Sie haben diese Schmerzen in den Armen erwähnt, die auch über es könnte zum Beispiel ein gebrochener Brustwirbel sein, der nicht festgestellt wurde, weil der vielleicht nach innen hin eingebrochen ist oder so irgendwie. Also da würde ich schon trotz Ihrer Vorgeschichte bitte das abklären lassen, weil wenn sich das verkürzt, diese Sachen, dann haben wir noch eine andere Ursache. Sie sollen deswegen mit dem, was Sie gesagt haben und erzählt haben, nicht aufhören. Auf gar keinen Fall. Und es ist auch sehr, sehr schön, dass Sie das machen. Das ist wirklich ein super Beispiel. Aber es kann natürlich sein, dass Sie aus welchen Gründen auch immer auch einen physischen Schaden, zum Beispiel an so einem Brustwirbel, erlitten haben. Und dann muss man schauen. Es gibt auf der Rückseite des Körpers, behandle ich sehr oft, den sogenannten Siegfried-Fleck. Haben Sie vielleicht schon mal gehört. Der liegt so ein bisschen unter dem linken Schulterblatt. Ist meistens sehr empfindlich bei den Menschen. Das ist die Rückseite vom Herzen. Und vielleicht strahlen die Schmerzen, die Sie empfinden, auch von dort aus. Also ich rate Ihnen wirklich, sich da nochmal genauer untersuchen zu lassen.
Herr Schneider, vielleicht wiederholen Sie das nochmal kurz. Also die Hörerinnen können sich an eine Mayo-Klinik wenden oder an einen inneren, also an einen Internisten, einen Spezialisten, um auch das Sternum,
so,
wie Sie gesagt haben,
genau,
untersuchen zu lassen.
Genau, das Sternum und auch der Brustwirbelbereich. Also das Sternum ist vorne, das ist eigentlich eine Knorpeleinheit, da hängen die Rippen dran, die Rippen wiederum sind auch mit dem Rücken verbunden, also mit den einzelnen Brustwirbelsegmenten. Ich sage das nur deswegen, weil es gibt sehr häufig Menschen, die, einen physischen Schaden erlitten haben, den sie eben aufgrund dieser Geschichten, die die Dame erzählt hat, also der Leidgeschichte, der psychologischen und psychischen Belastungen, gegebenenfalls nicht richtig mitbekommen haben, so möchte ich das mal ausdrücken. Und wenn sich das dann ausweitet, dann sollte man wirklich ein Spezialteam heranlassen, weil immer wenn sich etwas, sie hat das ja gesagt, die Zeiten werden immer kürzer, dann stimmt was nicht, da muss man nachgucken lassen.
Dankeschön, alles Gute Ihnen und viel Erfolg, dass Sie da weiterkommen. Auf Wiederhören. Und weiter geht es jetzt hier auch schon. Es melden sich viele zu Frau Linda, mit der ich verbunden bin und die ich hier in der Sendung begrüßen darf. Guten Tag.
Ja, schönen guten Morgen. Auch Herr Schneider, schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich rufe jetzt nicht in eigener Sache an, sondern in der Sache meiner Schwester, die also schon sehr belastet ist. Sie hat Probleme mit dem Herzen, Herzrhythmusstörung, Vorhofflimmern. Und hinzu kommt, sie hatte einen Schlaganfall,
Sie hat ein Bein, das völlig erkaltet ist und das auch Schmerzen verursacht, kommt besonders nachts nicht zur Ruhe. Und jetzt hat sie vor 14 Tagen vom Augenarzt die Diagnose bekommen, dass sie eine Makuladegeneration hat, die trockene.
Ja.
Und ja, das ist jetzt immer präsent. Damit geht sie nachts schlafen, damit steht sie auf und tagsüber fährt sie, wenn das Wetter es zulässt, fährt sie viel mit dem Rad. Also bewegt sich in der Natur, was ich auch gut finde. Mhm. Aber ansonsten hat sie keinen Zugang zu Gott. Also sie betet nicht, sie nimmt sich die Bibel nicht zur Hand, sie macht keine Exerzitien oder Meditationen, also was ich für gut heißen würde, aber da hat sie überhaupt keinen Zugang und ich kann ihr da nicht behilflich sein, weil wir so sehr auseinander wohnen. Sie wohnt also in Cuxhaven und ich hier in München.
Ja.
Was kann...
Ja, ich wollte ganz kurz darauf antworten. Also sie hat ja auf jeden Fall einen Schutzengel da hier in München. Also sie kümmern sich ja da rührend drum, nehmen rührend Anteil. Wissen Sie, das Problem ist, dass diese, was Sie da geschildert haben, letztendlich auf eine physiologische Veränderung hinweist. Schlaganfall, dann das kalte Bein, auch die Makuladegeneration, das hat alles mit Gefäßschäden zu tun. Und diese Gefäßschäden entstehen, wenn da eine Ablagerung oder eine Entzündung entsteht. Also ich denke mal, dass Ihre Schwester auf jeden Fall in ärztlicher Behandlung bleiben muss. Was Sie aber für Sie tun können, auf der anderen Seite, was Sie ja schon tun werden, nehme ich an, Sie beten bestimmt für Sie viel und so. Ich denke, dass vielleicht, wenn Sie sich's ermöglichen können, einfach das Dasein, Ihr Dasein bei ihr, also direkt in Cuxhaven, dass ihr das ein bisschen helfen könnte. Ein großer Theologe hat einmal gesagt, man muss Gott auch aushalten können. Und in dem Fall sind Sie ein bisschen so der Stellvertreter. Mit all Ihren Lieben, mit Ihrem großen Herzen einfach da zu sein. Wir müssen dann halt darum beten, dass sie ihr Herz öffnet und dass sie vielleicht auf die Art und Weise, dass sich Verschiebungen in ihrem Körper ergeben, die zur besseren Gesundheit oder zumindest zum Stopp dieser Degenerationserkrankungen führen. Aber wir können das nicht garantieren. Aber was Sie machen können, Sie können einfach da sein. Und das ist bestimmt für Sie ganz wichtig.
Dankeschön, Frau Linda. Und auch da wünschen wir Ihnen alles Gute und gute Unterstützung. Und weiterhin melden sich viele Hörer und die nächste Hörerin ist Frau Hörnlein. Herzlich willkommen hier in der Sendung.
Hallo.
Ja.
Hören Sie uns hier.
Frau Hörnlein,
ich grüße Sie ganz herzlich und ich habe vielleicht für Sie einen kleinen Beitrag, eine kleine Hilfe. Ich selber mache mentales Coaching und halte auch in einem Hildegard-Kreis Vorträge und wir haben auch diese Herzgesundheit. Ich würde jetzt noch, wenn jemand Herzbeschwerden hat aus der Hildegard-Medizin, ich habe gehört, Sie machen es auch, nur den Galgant empfehlen, der ganz, 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 ganz viel auffängt, wenn man Herzbeschwerden hat. Ich kann es nur ganz kurz machen. Und dann habe ich noch, weil Sie den Stress so erwähnt haben, habe ich noch sehr hilfreiche drei kleine Tipps, die man sofort umsetzen könnte. Also nach Phyllis Christel könnte man, wenn man sich nicht gut fühlt, sich einfach nur ins Licht stellen. Einfach diesen Satz, ich stelle mich ins Licht. Oder ich kann es eingrenzen, ich stehe in einem Licht. Es hat ganz vielen Menschen sehr, sehr gut getan, hat sie sehr unterstützt, besonders wenn man auch im Stress war. Dann noch Dr. Roy Martina, von dem gibt es ein ganz interessantes Buch, das heißt Emotionale Balance.
Und ja, das kenne ich.
Ja, dann könnten Sie es ja selber sagen. Ja. Aber aus dem habe ich eben vielen Leuten gelernt, die Energiebahnen, die von schlechten Emotionen besetzt sind, wieder freizuklopfen und zwar selber und zwar ganz schnell. Ja. Und ich nehme nur einen Punkt heraus, das ist dieser Stresspunkt, weil Sie das gerade so schön erklärt hatten, der liegt zwischen der Nase und der Oberlippe. Und wenn ich diesen Punkt zwischen Nase und Oberlippe einfach nur mit zwei Fingern klopfe, dann klopfe ich die Energiebahn frei, die im Grunde für mit Stress jetzt überlastet ist.
Ja. Darf ich Sie kurz unterbrechen? Es ist so, dass diese Verfahren, die ja zum Teil aus fernöstlicher Medizin kommen, die gehören einfach in den Behandlungsbereich hinein, so wie halt auch die Hildegard-Geschichten. Wir haben ja beim Herzen den Petersilienhonigwein, wir haben Fähnchen und Galgern, den Sie schon erwähnt haben. Wir haben aber auch das Hirschzungen-Elixier, das also die Leber und für die Lunge ist. Denn das Herz steht in einem System, aus Leber, Lunge, und auch die Galle gehört im weitesten Sinne dazu, weil sie Teil der also in die Leber eingebettet ist. Wir haben einen Bereich, wo wir schauen müssen, welche Behandlungsmethode für welche Person das Richtige ist. Ich sage immer, jeder Jeck hat eine andere Mütze auf. Da muss man ein bisschen gucken. Ich danke Ihnen für Ihren Beitrag, für die Möglichkeiten, die Sie aufgezählt haben. Ich würde aber jetzt doch an dieser Stelle sagen, vielen Dank, und es sollte vielleicht nochmal ein Hörer kommen, der ein Problem hat. Aber diese Behandlungen sind sehr, sehr hilfreich. Danke.
Ja, danke schön. Und weiter geht es mit Frau Schweikert. Ihre Frage. Grüß Gott. Sie sind auf Sendung.
Frau Schweikert.
Ja, grüß
Hallo.
Gott.
Ja.
Herr Dr. Schneider, ich hätte eine Frage an Sie. Ja. Und zwar, meine Tochter, die ist 51 Jahre alt und hatte schon zweimal einen Herzstillstand.
Ui.
Sie war dann in Konstanz, ein Jahr lang hat man sie behandelt, und jetzt hat sie einen David und hat man das zweite Mal reingemacht, weil das erste Mal hat sie ein Hämatom gekriegt, ganz groß über der Brust, mhm, und ganz dick wie nochmal eine Brust, hat man nochmal aufgemacht, dann hat man nochmal eine Leitung reingesetzt. Eine zweite, ich verstehe das ja, sagen wir mal, fachärztlich nicht zu erklären, aber Sie werden wissen, was ich meine. Mhm. Aber mir ist jetzt die Sorge, wie kommt es? Sie ist schlank, sie ist rege, sie isst nicht zu viel, sie trinkt nicht, sie raucht nicht, und trotzdem hatte sie Herzstillstand.
Gut, also so wie das aussieht und nach dem, was in die Behandlung von der Schulmedizin eingefügt wurde, Herzschrittmacher und so weiter, scheint es ein Problem zu sein, das mit dem Erregungssystem, also mit dem Erregungsleitsystem zu tun hat, das ich vorhin erwähnt habe. Man möchte das Herz auf jeden Fall am Schlagen halten, sozusagen. Ich kann jetzt natürlich hier aus der Ferne keine Hilfestellung geben, insofern, als dass ich sage, was ist jetzt da der medizinische Hintergrund? Was ich Ihnen aber sagen kann und was ich spüre aus dem, wie Sie reden, ist, dass hier eine ganz starke emotionale Bindung vorhanden ist, zumindest von Ihnen zu Ihrer Tochter. Und was ich ganz vorsichtig anmerken möchte, ist, diese emotionalen Bindungen, die dürfen nicht zur Belastung werden. Also es darf nicht so sein, dass einer den anderen mit Liebe, jetzt hätte ich beinahe gesagt, erdrückt. Versuchen Sie, wenn Sie das machen, wenn Sie da an Ihre Tochter denken, sie ganz stark mit ins Gebet hineinzunehmen, mit ihr schöne Dinge zu erleben, das Leben so zu feiern, wie es ist, solange es ist. Denn ich kann Ihnen keine Garantie dafür geben, dass nicht morgen auch wieder irgendwas passiert. Aber was ich Ihnen sagen kann, ist, dass die Liebe, die zwischen Ihnen beiden ist, zur Förderung Ihrer Herzgesundheit beitragen kann. Wenn Sie es richtig anstellen. Sie wissen, was ich meine. Also ich bin selber ja auch Vater. Ich habe auch eine Tochter und einen Sohn. Ich weiß, dass es keine tieferen Verbindungen und keine heftigeren Gedanken gibt, als die, die man für seine Kinder hat. Setzen Sie es ein im Gebet und in dieser Kontemplation, über die ich gesprochen habe. Erleben Sie schöne Dinge, unbelastete Dinge mit Ihrer Tochter, so gut es geht. Und Sie müssen leider diesen technischen Ausfall des Herzens den Fachärzten überlassen. Da kann man vielleicht einen Herzstärker geben, wenn das muss auch mit den Ärzten abgesprochen werden. Also zum Beispiel das Weißdorn, ein Weißdornpräparat oder auch ein Weißdorn- und Mistelpräparat. Es gibt auch solche Kombipräparate, in denen auch Vitamine drin sind. Das könnte man mal besprechen. Aber es ist in diesem Falle wirklich so, es ist tragisch irgendwo. Kommt wirklich darauf an, dass man in Liebe diese Zeit einfach miteinander verbringt. Ich glaube, das hilft ja am meisten.
Vielen Dank, Herr Schneider. Alles Gute auch an Frau Schweikert. Und eine weitere anonyme Hörerin ist jetzt hier auf Sendung, die ich begrüßen darf. Hallo.
Ja, guten Tag. Ich war in Frankfurt auf der größten Buchmesse der Welt unterwegs und bin wieder zurückgekommen mit der Übersetzungsfrage. Wie kann man denn Kontemplation so übersetzen, dass es auch, ja, dass es auch ankommt, ja? Und da gab es zum Beispiel, da gab es einen Vortrag, 50 Kirchen in Rom. Und ja, also das ist ein ganz religiöses Buch. Und doch, also gab es dann den Satz, spirituell ansprechende Orte. Oder dann gibt es eine Pappfigur für die Buchhandlungen. Ist ein neues Projekt vom Vier-Türme-Verlag, Der kleine Mönch. Ja, also da geht es um die Ruhe, wie sie im benediktinischen Bereich auch gelebt wird. Und was, auch bei Herder gibt es ein Buch vom Wissenschaftsjournalisten der New York Times schon lange.
Und Sie möchten wissen, um das jetzt in eine Frage zu bringen, wie man das ansprechend leben kann,
ja,
Kontemplation. Genau, geben wir das an.
Also, um jetzt hier an im Jargon zu bleiben, selber Herzprobleme zu bekommen, wenn man sieht, wie gerade diese Heilgymnastik in eine Werbewelt umgekippt ist mit vielen Unwahrheiten.
Ja, okay, verstehe ich schon. Ich verstehe gut, was Sie meinen. Kontemplation ist, wie der Name eigentlich schon sagt, eine Einbeziehung. Kon heißt mit, ein, und Templare heißt auf etwas sich beziehen, also hinbeziehen. Und deswegen hatte ich vorhin, glaube ich, die Definition schon gegeben, wie ich sie verstehe, dass ich sage, wenn ich in die Kontemplation gehe, dann beziehe ich mich auf Gott hin. Das heißt weg von der Umwelt oder weg vom Alltag und auf Gott hin. Das hat eine ganz wichtige ganz wichtigen Hintergrund. Warum ist das so entscheidend? Wir hatten vorhin gerade gesagt, das Ohr Gottes liegt an unserem Herzen. Genauso können wir auch sagen, wir können in unserem Herzen über alles mit Gott sprechen. Das ist die eigentliche Kontemplation, dieses Hinwenden zu Gott und das Sprechen mit Gott. Heilung kommt nämlich auch von dort. Es kommt auch durch das Wort, dass Gott zu uns spricht. In diesem Moment, glaube ich, ganz sicher. Wenn Sie die ganzen Werbesachen ansprechen, die es immer wieder gibt, und natürlich tun auch Buchverlage auf dieses Wortspiel sich einstimmen und erzählen etwas von mönchischem Leben oder überhaupt von Ordensleben und so weiter. Es muss für unseren Alltag passen. Und das geht einfach nur, indem wir das einüben. Also indem wir sagen, okay, ich nehme jetzt meine kleine Flucht. Ich weiß nicht, zu welcher Tageszeit, wann es Ihnen immer passt. Und dann schließen Sie die Augen und sprechen Sie mit Gott. Sagen Sie ihm einfach, ich habe heute dieses Problem. Wir haben vorhin gerade die arme Frau gehört, die also einfach Angst um ihre Tochter hat. Zutiefst Angst um ihre Tochter hat. Und so etwas gehört in die Kontemplation. So etwas gehört in dieses Herzensgebet hinein. Und auch wenn wir Menschen sind eben nur Menschen, wir sind eben keine Schöpfer und können aus diesem Grunde also auch ein, wie auch immer, defektes Herz nicht reparieren. Aber wir können in diesem Gespräch mit Gott dafür sorgen, dass unser Herz eine Auszeit erfährt. Und wenn es dann technisch gesund ist, dann wird es auch sich wieder erholen. Also man muss sehr unterscheiden zwischen dieser technischen Gesundheit, die also in die Hand des Spezialisten gehört, und dieser immateriellen Gesundheit. Und da ist die Kontemplation eine der ganz großen Helfer. Ich kann es nur noch mal wiederholen. In der Kontemplation geschieht eben dieses Vertrauen. Und wir können dann auch vergeben. Das haben wir bei der anderen Hörerin gehört. Und Wir können dann auch verschenken, Liebe verschenken, so wie die arme Mutter das jetzt gerade eben so schön gesagt hat.
Ja, danke für diese sehr schönen Worte, wie Sie das zusammenfassen. Alles Gute Ihnen nach Frankfurt. Und weiter bin ich jetzt mit einem Herrn Fürstenberg aus Thüringen verbunden.
Ja, guten Tag. Wunderschönen guten Tag.
Guten Tag.
Ich höre jetzt die Stunde die Sendung. Eben haben Sie schon das Stichwort gegeben, Weißdorn.
Ja.
Das wächst bei uns in der Flur sehr viel.
Mhm.
Lässt sich daraus auch selber was herstellen?
Es gibt Rezepte, die Sie anfordern können, zum Beispiel für die Herstellung von Weißdornwein oder Weißdorn-Tinkturen. Ich persönlich sage aber, nee, machen Sie das lieber nicht. Überlassen Sie das dem Apotheker. Der hat eine Vorschrift, die nennt sich HAB. Das ist also eine für alle Apotheker gültiges Buch, wie man was macht. Ich habe selber in meiner Ausbildung auch schon damit gearbeitet. Geht sehr schön und da weiß man, was man hat. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wenn Sie es selbst herstellen, kann niemand genau sagen, ob es wirkt, beziehungsweise ob es richtig gemacht ist. Ich glaube, das kleine Geld sollte man ausgeben. Es gibt so viele gute Weißdorn und Mistel. Denken Sie auch an die Mistel. Die Mistel ist ein hervorragender Gefäßpfleger. Also so wie Krathekus, also Weißdorn, ein Pfleger fürs Herz ist, so ist die Mistel ein Pfleger für die Gefäße. Die sind ja auch ganz wichtig. Das heißt ja Herz-Kreislauf-System. Bis jetzt haben wir uns ganz viel mit dem Herzen beschäftigt. Aber dem Kreislauf-System sind ja auch die Gefäße gefordert. Und denken Sie auch vielleicht an die ein oder anderen unterstützenden Vitamine und Coenzyme, die es gibt eine ganze Reihe von Präparaten, die sind fertig, braucht man sich nicht mehr drum kümmern. Und der Apotheker berät Sie da gerne, welche das in Ihrem Fall sind oder Ihr Hausarzt oder auch wenn Sie einen Heilpraktiker haben, der kennt sich da auch aus. Wichtig ist einfach, dass Sie wirklich das zu sich nehmen, was hilft und wo man auch weiß, aufgrund der Kommission E, das ist also eine Kommission, die sich mit Pflanzen, Wirkstoffen auseinandergesetzt hat. Es gab auch noch eine andere Kommission. Da weiß man wirklich ganz genau, wie es aussehen muss. Und das wird Ihnen dann auch ganz sicher helfen. Nehmen Sie denn jetzt schon ein Weißdornpräparat?
Ich muss dazu sagen, ich bin jetzt 60.
Hm.
Und ich hatte einen Herzinfarkt, da war ich 32.
Oh.
So, seitdem habe ich mich manchmal schon, hatte ich mich erholt,
mhm.
aber immer wieder kam ein Schlag mit Herzrhythmusstörung und.
Ja.
Und der Höhepunkt war 2001, da war ich noch berufstätig
mhm.
und da bin ich während der Schicht umgefallen.
Mhm.
Da hat man mich, Kollegen, die haben mich aufgelesen. Ich wollte es nicht, aber so schnell konnte ich nicht gucken. Es war in Krefeld,
mhm.
wie schnell man mich ins Krankenhaus verfrachtet hatte.
Mhm.
Und dann hieß es, das war ein extremer Anfall von Herzrhythmusstörung.
Ja.
So, und seitdem bin ich ja beruflich rausgeschmissen worden, habe jetzt eine EU-Rente.
Mhm. Aber Sie
und
sind
nehme Arzneimittel ein.
Ja, aber Sie haben sich also dahingehend schon informiert, welche zusätzlichen Präparate Sie nehmen können, um Ihr Herz zu pflegen. Und da gehört eben der Weißdorn unbedingt dazu. Aber ich gebe Ihnen wirklich den guten Rat, lassen Sie sich diese Präparate von der Apotheke geben, weil da weiß man wirklich, was drin ist. Und denken Sie an die Mistel, gerade in Ihrem Fall, wenn es um Herzrhythmusstörungen geht. Ich kann ja hier keine Werbung machen, aber es gibt eine ganze Reihe von wirklich guten Präparaten, die jetzt Mistel, Weißdorn und verschiedene Vitamine haben, die solche Arrhythmien ein bisschen eindämmen können, dass sie nicht mehr in so großen Amplituden auftauchen.
Dankeschön, alles Gute an Sie, Herr Fürstenberg. Und jetzt haben wir noch die Frau Kirchgessner, die schon länger wartet. Herzlich willkommen hier in der Lebenshilfe. Ganz
Guten
kurz.
Morgen, hallo. Ja, ich wollte nur eine kurze Anmerkung machen zu einer Vorrednerin, wo ein paar Anrufe vor mir jetzt angerufen hat. Sie hat den Ratschlag gegeben, dass man sich in einen Lichtball, wenn ich es noch richtig weiß, stellen soll oder irgendwelche Energiebahnen freiklopfen soll. Und ich kann davor nur warnen. Ich arbeite viel mit solchen Menschen zusammen, die das alles schon hinter sich haben. Das ist esoterisch, das ist, wie Sie schon sagten, gehört oft zu einer fernöstlichen Religion. Das heißt, wir beten nicht unseren Herrn an, sondern irgendeinen anderen Gott, irgendwelche Götter. Und davor kann ich wirklich nur warnen, auch aus meiner Erfahrung, weil ich, wie gesagt, sehr viel mit solchen Menschen zusammenarbeite, die sowas schon hinter sich haben. Und ich kann Ihren Ratschlag nur bekräftigen, das Wort Gottes zur Hand zu nehmen, in die Kontemplation zu gehen. Es gibt in Deutschland sehr viele gute Angebote, wo man, also man kann, für jeden ist was dabei, dass man wirklich mit dem Wort Gottes zusammenarbeitet, und das wollte ich nur noch mal anmerken. Vielen Dank.
Bitte, bitte, ja, geschehen. Ja, ich sehe das auch so. Ich habe schon mal Werbung gemacht hier an dieser Stelle für den Klostertourismus. Also es gibt so viele Angebote, Klostertourismus zu betreiben. Es gibt sogar ein Buch, das hatte ich mit. Ich habe jetzt gerade geguckt, jetzt habe ich es nicht mit dabei, das gehört auch nicht zum Thema. Aber wie Sie schon gesagt haben, solche Exerzitien, also ruhige Exerzitien, Exerzitien, die also in die Kontemplation führen, das ist eine ganz feine Sache. Empfehle ich auch den Leuten, die, vorhin hatten wir gerade den Herrn aus Thüringen, der gesagt hat, da hat man so ein bisschen Wut rausgehört, ne? Sie haben, hat mich aus dem Beruflichen herausgeschmissen. Da ist viel Vergebungsarbeit notwendig, um sozusagen mit dieser Situation fertig zu werden, denn der Beruf war offensichtlich sehr wichtig. Und gerade für solche Leute ist es wahnsinnig wichtig, in die Kontemplation zu gehen, weil man dann das nochmal alles verarbeiten kann. Und wenn man dann einen festen Glauben hat, dann und die Bibel zur Hilfe nimmt, die Heilige Schrift zur Hilfe nimmt, dann hat man auch eine Grundlage, um so etwas positiv dann zu überstehen. Und dann kommen auch meistens diese indizierten, sage ich immer, also emotional indizierten Herzstörungen zumindest nicht so stark zurück. Aber ich wünsche allen Hörern, auch die, die jetzt nicht durchgekommen sind, alles, alles Liebe und Gute. Denken Sie dran, Ihr Herz wird es Ihnen danken, wenn Sie es ein bisschen pflegen. Und da gibt es eben, wie gesagt, Pflanzenheilkunde dafür, Hildegard-Heilkunde dafür. Und eins möchte ich noch erwähnen, bevor ich Schluss mache. Kalium, Magnesium, Herzgespann und Wandern und auch mal baden, zum Beispiel in Thermen, kann für die Herzgesundheit sehr positiv sein. Kalium ist und Magnesium sollte immer in einer Kombination genommen werden, die für die Herzgesundheit wichtig ist. Da weiß dann der Apotheker Bescheid. Herzgespann ist eine sehr liebe Pflanze, die ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, die aber ganz viel früher geholfen hat. Beim Rotwein natürlich vorsichtig sein. Die Hildegard empfiehlt den gelöschten Wein, der auch einen guten Schlaf bringt, und beim Wandern natürlich keine Berge hinaufsteigen mit 400 Höhenmeter in einer Stunde, sondern möglichst eine Wanderung finden, die einem leicht fällt, die einem hinausführt in Gottes Natur, die einem dazu bringt, Frischluft aufzutanken und einfach, wie man so schön sagt, die Seele baumeln zu lassen, den Kopf frei zu kriegen. Das hilft ganz viel.
Sehr schön, vielen Dank, Herr Schneider, für diese Anleitungen, Ratschläge sind ja immer etwas, haben etwas ein bisschen Brutales vielleicht an sich, aber für diese Anleitung zu einem gesunden Leben, zu einer gesunden Herz oder zu einem gesunden Herzen, also Zeiten der Kontemplation, wie Sie so schön sagen, Gottes Ohr liegt an unserem Herzen, das wahrzunehmen und für sich zu entdecken, das mag ja vielleicht auch überhaupt erst einmal eine größere Aufgabe sein, eine spannende vielleicht auch dazu. Und die drei Vs darf ich vielleicht für Sie auch nochmal wiederholen am Ende der Sendung: Vertrauen, vergeben, verschenken, auch
Liebe verschenken,
dass man sich selbst da hineinkommt, ja. Sich selber verschenken, wenn man denn an der Quelle ist und aufgetankt.
Eins muss ich noch sagen, ganz wichtig, wenn Herzprobleme auftauchen, ist die Reihenfolge immer die, zuerst zum Arzt oder zum Spezialisten und dann erst die anderen Dinge, die ich jetzt gesagt habe. Also man muss immer erst abklären, ob ein mechanischer, ein technischer Schaden vorliegt. Wenn man das ausgeschlossen hat, dann ist alles andere, was wir jetzt besprochen haben, sehr hilfreich.
Sie können gerne auf unsere Homepage gehen für alle weiteren Informationen. Und da finden Sie auch im Podcast-Angebot unter www.horeb.org alle Sendungen, die Sie dann auch noch einmal sich ganz in Ruhe anhören können. Ich danke Ihnen, Herr Schneider, dass Sie sich auf den Weg gemacht haben, ins Studio nach München gekommen sind und hier uns ja so weit reichend braten haben.
Ja,
und
gerne. München ist immer eine Reise wert.
Wunderbar. Danke, alles Gute Ihnen und auf Wiederhören, Herr Schneider.
Wiederhören.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.